Ja, hallo, liebe Freunde der unfassbaren Podcast-Unterhaltung. In der heutigen Folge sprechen wir über die zweite UFO-Anhörung am mexikanischen Kongress, bei der es um unidentifizierte Phänomene gehen sollte. Nach einem gar nicht so schlechten Start, bei der der Fluglotse Jesus Guevara Madrigal von seinen eigenen Sichtungen sowie von den jüngsten Sichtungen im zivilen mexikanischen Luftraum berichtete, wurde die Leitung der Veranstaltung an den Journalisten Jaime Maussan übergeben. Von da an nahm die Veranstaltung, von der sich einige etliches versprachen, eine eher unangenehme Wendung. Nach einer Weile lenkte Maussan die Aufmerksamkeit ein weiteres Mal auf die angeblich nichtmenschlichen Mumien, die er schon in der ersten Anhörung präsentierte. In unserer heutigen Runde gehen wir gemeinsam mit André Kramer, dem Pressesprecher und Beirat der GEP, der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, dem Journalisten, Buchautor und Betreiber der Seite Grenzwissenschaft aktuell, Andreas Müller, und Martin Schädler, dem Webmaster der Internetpräsenz alien.de, auf die zum Thema vorliegenden Fakten ein. Ich bin mir sicher, dass sich auch viele von euch da draußen mit der Kontroverse um diese angeblich nichtmenschlichen Mumien befasst haben. Also schreibt uns gerne eure Gedanken hierzu in die Kommentare. Oder schickt uns eine E-Mail an sagenhaft-podcast@web.de. Auch per WhatsApp oder SMS könnt ihr mich kontaktieren. Die Nummer lautet 0151 432 88378.
Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR Podcast zu einer neuen Ausgabe. Heute begrüßen wir den Autor und Journalisten Andreas Müller von Grenzwissenschaft aktuell. Ebenfalls begrüßen wir den Pressesprecher und Beirat der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens André Kramer und auch einen schönen guten Abend an den Webmaster von alien.de Martin Schädler. Einen schönen guten Abend, meine Herren, und ein herzliches Willkommen zur heute, ja, ich würde mal sagen, großen Elefantenrunde. Als ich den Artikel vom 10. November auf Grenzwissenschaft aktuell gelesen habe, bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Wie viele Beweise es ja gegen die Echtheit der Nazca-Mumien gibt, jedoch ja nicht von Jaime Maussan anerkannt werden, sondern eher im Gegenteil, immer neue Beweise für die Gegenseite sozusagen auch geliefert werden. Andreas, wie viele wissenschaftliche Beweise müssen noch erbracht werden, um die vermeintlich berühmten Nazca-Mumien ein für alle Mal als Fake abzutun? Und was denkt man eigentlich über so einen uneinsichtigen und engstirnigen Journalisten als Kollegen?
Naja, also ich muss dazu sagen, ich kenne Jaime schon relativ lange. Und da ist es natürlich immer schwierig, zwischen privater oder persönlichem Kennen und, Freundschaft wäre jetzt zu viel gesagt, aber und einer sachlichen Diskussion zu unterscheiden. Und das fällt mir umso schwerer, weil Jaime Maussan sich ja schon seit Jahren immer wieder Fälle aussucht, die er dann als Aliens propagiert, die aber von anderer Seite, teilweise auch von Leuten, die nicht jetzt aus der Skeptikerbewegung kommen, relativ schnell und einfach auch meistens für jedermann, der, also man muss ja zum Beispiel, um ein Röntgenbild lesen zu können, kein Facharzt sein. Also wenn man einen Bruch sieht, sieht man einen Bruch. Und wenn man einen geschnittenen Knochen sieht, ist es ein geschnittener Knochen. Und umso unglaublicher fand ich halt einfach, dass er diese große Gelegenheit sozusagen gekapert hat, die man vor dieser Möglichkeit vom mexikanischen Kongress hatte, zu einer Sendung, wo es eigentlich um UFOs gehen sollte, da plötzlich mit diesen Mumien zu kommen. Denn er selbst sagt ja auch immer wieder, dass er gar nicht behauptet, es wäre ein Außerirdisches, sondern irgendwie was Nichtmenschliches. Kurzum, da hätte man eigentlich mit Mumien-Experten rangehen müssen, wie auch immer, dann darüber diskutieren. Aber in dem Kontext hat es noch weniger hingehört. Und schon seit vielen, vielen Jahren wurden diese Mumien, wie du sagst, wissenschaftlich untersucht mit relativ klaren Ergebnissen, zu denen es teilweise noch nicht mal eine besondere Fachkenntnis braucht. Und wenn er dann wiederholt eine neue Veranstaltung initiiert, die erkennbar nur zur Rettung seines vermeintlichen Rufes, wenn der noch existiert, da veranstaltet wird und das dann vor so großem Haus und an so einer Adresse und zu so einer Gelegenheit, dann wird das wirklich dramatisch, wenn dann auch noch vermeintliche oder ja, Wissenschaftler zitiert werden, die sagen, sie würden keinerlei Hinweise auf irgendwelche Rumdoktereien an diesen Körpern sehen. Laien nehmen das natürlich für bare Münze, weil sie sagen, das ist doch ein Wissenschaftler, das ist doch ein Mediziner, wie auch immer, aber ja, wie gesagt, die Beweislast ist mittlerweile so erdrückend, dass man nur noch den Kopf schütteln kann, was das eigentlich soll. Zugleich merke auch ich, und ich habe gerade eben kurz vor der Sendung hier noch eine E-Mail bekommen, und die bekomme ich ständig von Leuten, die sagen, ja, ich müsste mir das doch alles nochmal neu angucken. Und dann bekommt man diese Aussagen präsentiert, die dann sagen, ja, schauen Sie sich diese neue Anhörung an, da sind Ärzte dabei, die dies und das sagen und so weiter und so fort. Die aber alle bislang nicht die Argumente aufheben, die mittlerweile zusammengetragen wurden. Und nochmals, ja, teilweise auch von skeptischer Seite aus, was aber per se ja auch nicht schlecht und nicht schlimm ist, aber eben auch von Leuten, die jetzt nicht eine grundlegend skeptische Haltung an den Tag legen, die aber sagen, Leute, wir müssen schauen, dass wir uns mit solchen Geschichten, wie Reime sie leider schon seit Jahren liefert, man erinnert sich an die indianische Kindermumie, immer wieder bringt und die dann von den eigentlich wichtigen Dingen ja viel zu viel ablenken.
Du hast es in deinem Bericht am Anfang ja auch erwähnt, dass die erste halbe Stunde ja dem ursprünglichen Thema gedient hat. Und wie du es ja auch gerade beschrieben hast, das ist ja ein fortlaufender Prozess bei ihm, er ist über Jahre, der sich auch erstreckt. Und wie du das auch in deinem Bericht auch geschildert hast, dass die ersten Aufklärungsversuche, die auch Früchte getragen haben, schon im November 2018 ja stattgefunden haben. Wenn so eine Anhörung stattfindet und nach einer halben Stunde schon dieser Turn kommt, wo man ja innerhalb von kürzester Zeit ja schon abschätzen kann, hier geht es ja wahrscheinlich wieder in eine ganz andere Richtung, die gar nicht dem eigentlichen Thema dient. Wieso gibt man jemandem oder auch dem Ganzen, was dann natürlich auch gefolgt ist, also die Menschen, die auch nachträglich da aufgetreten sind, wieso gibt man dem dann sozusagen noch einen Raum? Also wenn ja schon klar ist, dass wir auf jeden Fall nicht zu dem eigentlichen Thema kommen, wofür wir eigentlich hergekommen sind.
Na gut, man muss halt schon sehen, und das kann man ja bei der zumindest mal spätestens bei der zweiten Veranstaltung in Mexiko sehr deutlich sehen, wer da die sozusagen die Fäden in der Hand hat. Das ist Raimo Mossan. Ihm wird von dem Abgeordneten, der eigentlich das Hausrecht haben sollte bei so einer Kammerveranstaltung dort, das Wort übergeben, die Moderation übergeben. Er ist der Einzige, der auch nachfragen darf, der das dann auch tut. Und wenn man aufpasst, immer mit dem gleichen Tenor, bitte sag nochmal ganz deutlich, dass du denkst, dass es kein Schwindel ist. Und ich vermute halt, dass das auch die eigentliche Absicht war. Man sieht aber, dass er offenbar den entsprechenden Einfluss hat. Denn ich wüsste jetzt persönlich nicht, wie ich so ohne weiteres irgendeine Veranstaltung im Bundestag organisieren sollte. Und ja, der Grund, warum sich dann auch so viele damit beschäftigen, ist, weil die Faszination ja so groß wäre. Diese Mumien bedienen ja stereotype Vorstellungen von Aliens. Es wird Verbindungen in die Präastronautik gezogen, indem man diese alten Petroglyphen mit ins Boot nimmt sozusagen und da Vergleiche zieht. Die Faszination ist groß. Natürlich gibt es viele Leute, die das gerne hätten, dass das echte Mumien sind. Und ja, bei mir war es so am Anfang, ich wollte eigentlich gar nicht darüber berichten, weil es mir auf Deutsch gesagt wirklich zu doof war. Aber die Schwemme von medialer Berichterstattung, die dann auch folgte, es hat sich irgendwie wochenlang wieder niemand für UFOs interessiert und dann kam plötzlich jeder mit dieser Meldung raus, international, im mexikanischen Kongress wurden Aliens gezeigt und was weiß ich. Es geht eigentlich nicht anders. Und wenn man auch die Länge dann auch meiner Berichterstattung, das gestehe ich gerne ein, sich mal vor Augen führt und dann, wenn man so ein bisschen eine Ahnung davon hat, was es bedeutet, so was zu recherchieren und zusammenzustellen, dann muss auch ich sagen, dass mir da Zeit und Nerven geraubt wurden. Aber ich fand es halt wichtig, das zu machen, damit man zumindest mal eine Quelle an der Hand hat, wo man sagen kann, stopp, Moment, hier sind eigentlich die Argumente, die schon seit Jahren sozusagen vorhanden sind. Und ich hoffe immer wieder, dass die Leute sich selbst dann Gedanken drüber machen, wie das denn sein kann.
Ja, und wunderbar natürlich, dass du berichtet hast. auch trotz deiner Bedenken. André Kramer hat auch ein Video über diese Mumie gemacht. André, was ist dein Eindruck von der ganzen Geschichte?
Naja, ich kann Andreas da nur recht geben. Also der Shaim Mossan ist ja nun schon seit Jahren mit ähnlich windigen Geschichten in die Öffentlichkeit getreten. Ne? Also wir hatten 2009 das angebliche Alien vom Metepec, mit dem er hausieren ging. Es handelte sich wahrscheinlich um einen gehäuteten Affen, kleines Äfflein. Hat dann sogar Reporter von der Bild-Zeitung bei sich reingelassen, hat ihnen da die Mumie gezeigt. 2015, Andreas hat schon erwähnt, diese angeblichen Roswell-Dias, in ganz schlechter Qualität, die er da promotet hat, wo man schon erkennen konnte, irgendwie dieses angebliche Alien liegt auf einer Glasscheibe und da vorne ist irgendwie ein schlecht lesbares Schild. Das konnte dann über Digitalscans lesbar gemacht werden. Im Endeffekt stammt es aus einem Museum in Arizona und zeigt halt so ein, ja, ein zweijähriges indigenes Kind, das da mumifiziert ist. Ne? Also Mossad ist regelmäßig mit solchen Geschichten an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist... steigert nicht seine Glaubwürdigkeit, und zwar unabhängig davon, ob er es selber glaubt oder nicht. Also entweder ist er unglaublich naiv und sitzt immer wieder solchen Geschichten auf, oder er forciert solche Geschichten. Das möchte ich nicht entscheiden, das kann ich mir nicht erlauben, aber eins von beiden muss es sein, anders kann ich es mir nicht erklären. Und interessant ist auch seine Art der Argumentation. Also er argumentiert mit Namen und Titeln, aber nicht mit Inhalten. Ne? Also sprich, es haben namhafte Leute, aber auch Laien mit gutem Auge diese Dinger schon nachweislich entlarvt. Und er kommt dann mit Expertisen, die das nichts davon widerlegen, sondern einfach nur aufgrund eines Doktortitels oder sonst etwas das Gewicht verleihen sollen, dieser Aussage. Ne? Ohne irgendwie inhaltlich irgendetwas davon zu ergänzen. Von daher ist es einfach nur Ärgernis. Ne? Also so wie Andreas das sagt, ich finde auch, es ist ein Ärgernis, weil das Ressourcen raubt, die man für interessantere Themen in unserem Bereich aufwenden könnte.
Die Funde von denen, oder diese Dinge, die er präsentiert hat in der Vergangenheit, von denen du gerade gesprochen hast, Andreas hat auch genickt, da kennen Sie natürlich auch. Wie war denn die Reaktion auf diese Dinge, die er präsentiert hat, der Welt oder vielleicht auch nur in seiner Bubble? Wie war denn die Reaktion auf diese Dinge?
Naja, Metepec hatte einen kurzen Medienhype, ne? Also gerade die Bild hat da sehr viel, aber auch andere Zeitungen haben darüber berichtet, auch Fernsehen. Es war so ein bisschen Sommerloch, das hat man da, glaube ich, ein bisschen mit gefüllt. Und die Roswell-Dias haben auch in der Szene in den USA durchaus kurz einen kleinen Hype erlebt, aber die Nazca-Mumien sind jetzt durchaus etwas langlebiger, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, bei diesem Roswell-Dia, da war es auch so, das ist ja auch so eine typische US-Erscheinung. Es wird lange Zeit vorher schon eine Ankündigung gemacht, dass es wird ein Datum genannt, wann das gezeigt wird. Es wird erklärt, dass man irgendwas habe, an dem jetzt noch Hintergrundrecherchen vermeintlich betrieben werden müssen. Aber eigentlich steht der große Tag schon fest. Und in dem Fall hat ja Mossad ein riesiges multimediales Ereignis draus gemacht. Also diese Mumie wurde dann digital und 3D-mäßig umgesetzt und man ließ sie sich bewegen und man hat das dann alles gesehen. Es kostete auch irgendwie Eintritt. Es war so eine Online-Geschichte. Also das ist ja so das Übliche, dass ein Datum gesetzt wird, eine Ankündigung gemacht wird und dann sieht es die ganze, auch die Community teilweise zum ersten Mal. Und das sind oft so diese Abläufe. Und relativ schnell, ich war damals so im Hintergrund an der Recherche beteiligt zu diesen Fotos, die ja aufgetaucht sind. Es war ja nicht das einzige Foto, es waren ja in einer Fotokiste von einem sehr weltreisenden, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, Diplomaten, Gattin oder irgendwie. Also die hatten auf jeden Fall, da waren teilweise auch Fotos aus Deutschland drin, aus den 50er Jahren, 40er Jahren. Also die waren entweder waren das Diplomaten oder es war irgendwas mit dem Militär, dass die weltweit irgendwie stationiert war, diese Familie. Und in so einer Kiste waren diese Fotos gefunden worden. Und das ist ja die Sache, das ist ja erstmal alles recht spannend. Und ich denke tatsächlich, dass man soll solche Sachen nicht von Anfang an wegreden, nur weil sie einem merkwürdig oder bizarr vorkommen. Ich habe ja auch die ganze Geschichte von Anfang an, seit die Mumien entdeckt wurden, auf Grenzwissenschaft aktuell medial begleitet. Immer allerdings, wie ich doch hoffe, recht vorsichtig, aber doch interessiert, weil ich dachte, okay, wenn sich die Dinger als echt rausstellen, dann ist es wirklich eine krasse Geschichte. Und für mich war auch lange Zeit noch spannend. Und das macht vielleicht auch so diese Faszination daran aus, die Frage, okay, selbst wenn das bearbeitete Körper oder hergestellte Puppen, wie auch immer, waren, warum hat man, wenn es sich wirklich als alte, als archäologische Funde herausstellen würden, warum hat man damals solche Puppen mit solchen Merkmalen hergestellt, mit drei Fingern, mit solchen großen Augen und so weiter, die halt wirklich so die Alien-Stereotype doch decken. Also da waren für mich noch Fragen mehr als offen. Und es war dann halt typisch, wie immer, Gaia ist dann ja reingesprungen. Das ist ja auch eine Farce, wenn man sich das anschaut, dass bei einer Veranstaltung vom Mexikanischen Kongress, wo Wissenschaftler geladen sind, Gaia als Quelle genannt wird, als Dankesquelle, ohne die doch das alles gar nicht möglich wären. Also wenn man sich das Programm, ich weiß, da werde ich jetzt böse Mails wahrscheinlich bekommen, aber wenn man sich das Programm von Gaia hoch und runter schaut, dann ist das eigentlich nichts anderes wie Kabel 1 fürs Internet, mit von Ancient Aliens bis was weiß ich. Und da war von Anfang an klar, dass da ausgewählte Leute ihre Expertise abgeben durften. Und man konnte sich teilweise nur im Nachgang, kann man sich nur wundern. Auch da tauchen Mediziner auf, die man natürlich jetzt aus der Ferne schlecht beurteilen kann. Teilweise waren das aber Leute, die hatten zwar einen Doktortitel, aber gar nicht in dem Fachgebiet, in dem sie eigentlich hier aussagen sollten und die halt eine Echtheit oder eine Anomalie bestätigt haben. Und das ist, glaube ich, so die Faszination, die davon ausgeht. Aber irgendwann liegen halt dann auch andere Ergebnisse vor, die aber, glaube ich, einen Großteil von Leserinnen und Lesern, die an diesen Dingen fasziniert sind, ja, unkritisch hinnehmen, sage ich mal. Und auch diese Leute, die das dann propagieren, zu den Guten stempeln und alle anderen sind dann die Bösen, die das alles ja nicht wahrhaben wollen. Und plötzlich wird man selbst als jahrelang pro Phänomen Interesse tätiger zum Buhmann. Aber da muss man durch.
Ja. Lassen wir kurz den Martin zu Wort kommen. Was ist dein Eindruck von der ganzen Geschichte, Martin?
Also mein neuer Eindruck war, nachdem das eigentlich, alles ja eigentlich schon geklärt war, so, oh, ist da vielleicht doch was dran? Weil, warum kommen dann jetzt plötzlich neue Wissenschaftler, eine Universität, wo dann 11 Wissenschaftler gesagt hatten, die Leichen sind unverändert, ist kein Lamakopf, ist nicht zusammengesetzt, die sind so gewachsen. Die haben dann noch unterschrieben und haben. Und das wurde dann nochmal präsentiert. Und nach der zweiten Sitzung jetzt, da hat er ja nochmal eine Live-Sendung gemacht, wie die Sophia, diese Mumie, nochmal in den CT-Scan kommt und wie dann die Bilder gezeigt werden. Und auch da dieser eine Doktor Bene irgendwie, Benitos oder so, gesagt hat,
Benitas.
ja, das ist ein Lebewesen, das so gewachsen ist. Da denkt man im ersten Moment, okay, vielleicht ist da ja doch was dran. Aber wenn man sich dann doch nochmal anschaut, was jetzt Andreas geschrieben hat oder André Kramer oder die ganzen anderen, und dann sieht man die Bilder und man kann das wirklich nachvollziehen als Laie, dass das ja dann, wie kann das denn sein, dass die Augen mit Schlitzpupillen in den Knochen gewachsen sind? Also das ist ja auch schon ein bisschen komisch, finde ich. Das gehört ja nur in den Schädel. Und dann denke ich mir, wieso sind so viele Wissenschaftler, die da ihren Namen aufs Spiel setzen, die auch an der Universität arbeiten, auch der eine Direktor sozusagen hat seinen Namen draufgesetzt. Wieso machen die das? Die ruinieren doch ihren Ruf. Das ist irgendwie so schwer zu verstehen, wie das jetzt auch noch so aufgebauscht über Jahre immer so weiter wächst, wenn man gleichzeitig die Informationen ja auch sieht, dass das ja nicht sein kann. Dann muss man sich überlegen, okay, dann entweder ist das jetzt wirklich irgendwoher gewollt, dass vielleicht Leute das glauben erstmal, um von anderen Sachen abzulenken. Oder, also ich kann mir das Ganze nicht erklären. Also ich kann mir keinen wirklichen Reim drauf machen im Moment. Und das ist interessant zu sehen, wieso passiert das Ganze und für was, für welchen Zweck. Ich glaube nicht, dass der mexikanische Journalist das wirklich glaubt. Weil er hat ja, er sagt ja zum Beispiel, es gibt keine andere Studie oder keine wissenschaftliche Arbeit, dass diese Mumien nicht echt sind. Das hat er letzte Woche nochmal gesagt gehabt. Wieso sagt er das, wenn wir alle hier in dieser Runde wissen, dass es das gibt? Dann weiß er das auch.
Man darf.
In dem Moment auch gelogen, oder Andreas? Du nickst.
Ja, weil, also für mich auch völlig unverständlich, weil zum einen ja sogar eine der sehr frühen Konferenzen, die ersten Ergebnisse, die sich ja bestätigt haben, die wurden ja sogar an der Unica, ist der ja auf, wurde die ja abgehalten. Ich glaube, 2019 war das schon. Ja. Also das, man kann sich noch nicht mal dahinter verstecken und sagen, ja, das war in irgendeiner anderen Universität 1000 Kilometer entfernt und davon wissen wir alle nichts. Die Frage stimme ich dir völlig zu und die macht mich auch irgendwie ein bisschen bekloppt. Wie kann das sein, dass Dinge, die jeder selbst überprüfen kann und ich habe auch bestätigt, dass die unterschiedlichen Gruppen mit einem gleichen Material gearbeitet haben. Also wir haben nicht einen CT-Scan von diesen Mumien von dort und dann nochmal einen von dort, sondern das ist alles das gleiche Quellmaterial. Und ja, man kann dann natürlich jetzt Töpfe aufmachen und spekulieren über irgendwelche Beweggründe. Fakt ist, wir können ja, das ist ja das Gute eigentlich bei den Mumien, in zwei sozusagen, ich nenne es jetzt mal Beweiskategorien, unterteilen. Das eine sind Beweise oder Belege für die für eine künstliche Herstellung dieser Mumien, ist ja schon fast nicht mehr der richtige Ausdruck, außer bei Maria der Großen. Das sind Dinge, die wir, wie gesagt, man auch ein Laie kann auf einem Röntgenbild sehen, wenn ein Knochen einfach rechtwinklig abgeschnitten wurde und ohne Gelenk und ohne irgendwie aufeinander gekantet irgendwo eingesetzt wurde. Auch ein Laie kann sehen, wenn Knochen falsch rum sogar eingebaut wurden, irgendwo anders entfernt und dann falsch rum in der Hand eingefügt wurden. Auch ein Laie kann sehen, und das ist ja so ein Schlüsselmoment bei der jüngsten Veranstaltung in Mexiko, wo wir diesen Experten von der Unica hören, der sagt, man würde an diesen Händen nicht sehen, wo der Knochen, also wenn ein Finger oder ein Daumen abgeschnitten wird, dann bleibt aber dieser Trapezknochen, dieser Vieleckknochen vorhanden und sozusagen es entstehen Lücken, die man aber bei der Mumie nicht sehen würde. Wenn man aber die CTs von damals anschaut, die von diesem französischen Knochen-Skelettexperten dann untersucht worden, dann zeigt er, dieser Knochen ist noch vorhanden. Da wurde also der Daumen weggemacht. Da war früher mal ein Daumen. Da sind sogar noch die Sehnen vorhanden, dieses Daumens. Also es ist wirklich bizarr. Man kann sich das nicht erklären. Und für mich vielsagend ist auch, ich habe daraufhin diesen, das ist ja ein Zahnmediziner von der Unica, der sich da entsprechend geäußert hat in der jüngsten Anhörung, den habe ich jetzt zweifach per E-Mail angeschrieben, ihn daraufhin gefragt, wie er sich das erklären kann und ob er diese CT-Scans überhaupt kennt. Und da kommen keine Antworten. Ich habe auch noch nie von der Unica übrigens Antworten erhalten. Ich bin schon seit Jahren dahinter. Damals schon, wie ich den ersten Artikel geschrieben habe, wollte ich dazu ein offizielles Statement der Unica haben. Da kam keins. Und hier kommt einfach auch keine Reaktion. Ich denke, vielleicht ist das auch vielsagend. Aber wie gesagt, ich stehe selbst da auch vor einem Rätsel, weil du sagst, das sind Mediziner, die haben ja auch irgendwie einen Beruf, einen Job zu verlieren. Gut, teilweise treten da auch so ein bisschen merkwürdige Gestalten auf, wie so ein Schönheitschirurg irgendwie. Und dann dieser Rapper, der da Billy Meyer-Fotos loben darf. Also es ist ja wirklich ein Sammelsurium an Bizarritäten, hätte ich jetzt was gesagt, die da aufgefahren werden und die der Sache einfach im Großen und Ganzen nicht gut tun.
Die Frage Martin hat ja die Frage aufgeworfen und ich frage mich das auch die ganze Zeit. Glaubt Maussan wirklich, dass das, was er da hat, wirklich was das ist, was er den Leuten versucht zu erklären, dass es ist? Oder weiß er wirklich, dass die Dinge hier, dass das Käse ist? Weiß er es?
Darf ich noch kurz was nachtragen, weil ich hatte ja gesagt, ja. Es gibt zweierlei, das ist mir jetzt entfallen, weil ich immer so viel rede. Aber die andere Kategorie, und das ist wieder die Kategorie, die das Ganze so ein bisschen mystifiziert, das sind ja die Dinge, die wir auch als Laie und zu denen auch keine Ergebnisse vorliegen, auch wenn das versprochen wurde, das sind dann solche Dinge, da muss man die Ergebnisse, die Monsan und Team dann vorlegen, erstmal so glauben. Zum Beispiel, dass sich in diesen Metallimplantaten, dass die aus Osmium bestehen würden. Das ist natürlich im ersten Moment eine sensationelle Behauptung, weil Osmium wirklich sehr, sehr teuer ist oder zumindest mal klingt es im ersten Moment so. Osmium ist irgendwie das teuerste Edelmetall, das wir kennen und entsteht irgendwie hauptsächlich bei einer Platingewinnung als Nebenprodukt. Das ist wirklich sehr, sehr teuer, aber das ist alles relativ. Und das wird eben von Maussan und Kollegen auch nicht erzählt. Man kann Osmium zu einem natürlich in Kleinstmengen, aber schon für unter 100 Euro kaufen. Und da haben wir dann halt wieder das Problem, dass die bisherigen Studien, in Anführungszeichen, oder Untersuchungen, auf die sich Maussan beruft, alle auf eine Art und Weise gewonnen wurden, die gar nicht nachvollziehbar sind. Also wenn man da eine Gaia-Dokumentation ist einfach kein Beleg für eine saubere Probenentnahme. Und wenn man nicht den Weg dieser Proben kennt, wie sie genommen wurden, wenn das nicht eindeutig und sauber, dann kann ich auch im Prinzip dort eine kleine Osmiumprobe hingeschickt haben und behaupten, sie kommt aus diesem Implantat. Und dann weiß ich aber noch nicht, ob ich vielleicht die Probe an genau der richtigen Stelle genommen habe, weil ich genau dort wusste, dass dort irgendwie in 0,2 Gramm Osmium verarbeitet wurde. Das sind also alles Dinge, die weiterhin rätselhaft sind und die mir dann auch immer wieder vorgetragen werden, auch die Behauptung, dass sie hätten diese Mumie da angeschnitten und da wären unten drunter wären Organe zutage getreten, die man dann untersucht hätte, was auch immer darunter zutage tritt. Und das können ja sogar Organe sein, aber das ist ja alles nicht in einem Kontext verortet. So funktioniert Wissenschaft, überprüfbare Wissenschaft halt leider nicht, wie Maussan und diese Forscher und Wissenschaftler sich das da irgendwie so zurechtbauen. Und aber das sind eben dieser zweite Paket von angeblichen Beweisen, die wir so lange nicht überprüfen können, bis das von unabhängigen Forschern untersucht wird. Und jetzt kommen wir halt in diese Situation, das höre ich auch ganz oft, naja, aber die Uni hätte doch jetzt gesagt, sie würden alle einladen, diese Untersuchungen durchzuführen. Es gibt für einen etablierten Wissenschaftler überhaupt gar keinen Grund, gar keinen Ausgangs also Begründung mehr, sich nochmals mit diesen Mumien zu beschäftigen. Denn man sieht, die sind beschnittene Knochen, das sind zusammengebaut, da ist noch nicht einmal Haut drüber, sondern irgend so eine pflanzliche Textilpaste, die da drüber gezogen wurde, oder irgendwelche Hautversatzstücke. Also warum sollte da irgendjemand nochmal sagen, okay, ich fange jetzt nochmal ganz von vorne an und erzähle euch zum dritten und vierten Mal, dass da Knochen abgeschnitten wurden und Sehnen irgendwie erst in jüngster Zeit abgeschnitten wurden, weil sie sich eben nicht zurückgezogen haben in den Arm, wie das bei einem Ritualopfer der Fall gewesen wäre. Wenn die dieser Mumie vor 2000 Jahren bei Tötung die Daumen abgeschnitten hätten, warum auch immer, wären die Sehnen in den Arm hineingeschnärrt sozusagen. Und das ist eben nicht der Fall. Und deswegen weiß man, dass diese Sehnen erst dann oder diese Finger erst nach Trockenstatus sozusagen, dieser Trockenstadium dieser Mumie entfernt wurden. Das sind alles so Dinge. Warum sollte jemand, also da wird auch jetzt so eine Umkehr, so eine Beweisumkehr gemacht. Ja, hier sind die Mumien, bitte macht was damit. Nein, es muss umgekehrt eigentlich laufen. Diejenigen, die weiterhin sagen, das sind echte Mumien, müssen sich jetzt endlich um eine ordentliche und eine saubere Untersuchung dieser Mumien bemühen. Und das ist eben, das funktioniert nicht mit Gaia und Co.
Nochmal zu meiner Frage zurück. Du bist ja mit Maussan in Kontakt gewesen oder bist in Kontakt mit ihm, auf jeden Fall kennst du ihn. Mhm. Wie ist dein Eindruck? Ich habe es vorhin schon gefragt. Denkst du, dass er weiß um den Hoax oder ist er sich sicher, dass er da den Real Deal in der Hand hat?
Ich würde mir wünschen, dass er es nicht weiß und dass es Naivität ist. Aber ich habe das ja beim letzten Mal schon erzählt. Also zum ersten Mal bin ich ihm 2000 irgendwann 2004, glaube ich, in England begegnet und dann hat er auch einen Vortrag da an der Kongress gehalten und hat schon damals wirklich Bilder gezeigt von angeblichen Aliens, die selbst das Publikum, und das war jetzt wirklich eher so ein Believer-Publikum als jetzt ein skeptisch geprägtes Publikum, wo die Leute in diesem, es war noch so ein altehrwürdiges Auditorium vom Marlboro College, die Leute saßen da mit offenen Mündern, aber nicht, weil sie so erstaunt waren, sondern weil sie so entsetzt waren, dass wir hier irgendwelche Gummipüppchen aus dem Kaugummiautomat gezeigt bekommen. Also wirklich in der Qualität leuchtend pink, gelb, Gummi wurde einem da gezeigt und dann immer wieder mit dem Hinweis, ja, das wäre aber, sie hätten das vor Ort überprüft und die Zeugen wären glaubwürdig. Ich kann es, wie gesagt, im besten Fall nur hoffen, dass er es tatsächlich glaubt. Alles andere wäre ja auch mittlerweile, und es laufen da ja einige Dinge, auch teilweise schon kriminell.
Also wenn das ja schon vor 19 Jahren, du hast es ja gesagt, 2004 ja schon passiert ist, dass du dann beispielsweise da gesessen hast oder ein Raum voller Leute und sich dann diese vermeintlichen Beweise, unabhängig von dem Thema, worum es geht, hervorgebracht werden, wo schon erkennbar ist, dass da nicht wirklich eine gute Substanz dahinter steckt. Für mich jetzt als Außenstehenden, woran liegt das denn, dass man demjenigen 19 Jahre später immer noch so eine große Bühne bietet, obwohl die Historie doch, und ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster, relativ klar beweist, in Anführungszeichen, dass da nicht wirklich viel, wenn du jetzt gerade 2004 ja schon ansprichst, nicht wirklich dahinter steckt. Also geht es dann darum, dass es einfach eine Persönlichkeit in dieser Umgebung ist. Aber dann frage ich mich natürlich auch, wer folgt denn dann jemanden so lange über so eine Zeit und wie kann man das so gekonnt ignorieren? Als jemanden, den es vielleicht ursprünglich auch wirklich mal interessiert hat. Vielleicht die Person oder das erste Experiment oder das, was einen dann angesprochen hat. Aber dann im Nachgang natürlich sieht, was sich daraus entwickelt. Wie kann denn jemand dann, und ich gehe ja mal davon aus, dass es ja jemand ist, der ja schon eine gewisse Zuhörerschaft mit Sicherheit ja auch mit sich bringt. Wie kann das sein?
Er hat ja eine Sendung, die täglich gesendet wird in Mexiko, so wie ich das jetzt mitbekommen habe.
Nicht täglich, aber regelmäßig, ja.
Ja, er hat das so letztens gesagt, täglich. Vielleicht. Aber ob das stimmt, weiß man natürlich auch wieder nicht.
Er hat eine enorme Popularität in Mexiko, das muss man sagen.
Also er hat wahrscheinlich seine Anhänger, ja.
Ja, ich hatte mal einen Besuch aus Mexiko, die gar nichts mit UFOs und so zu tun hatten, und die habe ich irgendwie darauf angesprochen und die sagt, ja, Jaime Maussan, also das ist wohl, und man sieht ja auch, dass er eine gesellschaftliche und öffentliche Größe ist, das zum einen. Und er liefert halt auch mit seiner Tercer Milenio-Sendung immer wieder, er ist so eine Quelle, und ich glaube, die Leute sind irgendwie dankbar und beeindruckt davon. Er ist wahrscheinlich ja auch Anlaufpunkt für ganz viele Quellen, für Leute, die irgendwas gefilmt haben, für sicherlich ganz klar auch für Fälscher, die irgendwas produziert haben und so weiter. Und das ist für mich irgendwie so die einzige Erklärung. Also, was ich ja auch nicht ausschließen will, wir müssen uns schon klar machen, dass wir heutzutage in einer anderen Welt leben als noch vor 20 Jahren. Also wir werden wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wir irgendwelche sensationellen Entdeckungen nicht mehr nach Monaten und Jahren der Untersuchung in irgendwelchen Fachmagazinen lesen und Fachjournalen, sondern wenn das zufällig gemachte Entdeckungen sind, vielleicht auch Funde, dass wir sie als allererstes auf TikTok und Co. finden werden, weil irgendjemand es rauspostet und rausposaunt. Sei das jetzt ein erschossener Bigfoot, den der Jäger schnell abfilmt und fotografiert, bevor er ihn irgendeinem Tierarzt überhaupt übergeben kann, ist das Ding schon um die Welt. Und wahrscheinlich, vielleicht ist es dieses... zum einen mal der Wunsch, dass diese Dinge natürlich irgendwann, dass diese Dinge existieren und irgendwann auch ans Tageslicht kommen, und dann auch eben diese Hoffnung, und ja, weil sich unsere Realität, unsere Wahrnehmung von Realitäten und tatsächlich eben auch die Bedingungen selbst so massiv verändert haben. Und es ist tatsächlich so, Jaime Maussan hat es wie auch immer irgendwie geschafft, dass er trotz, also ich habe vor kurzem irgendwo auch eine Liste gesehen, die geht weit über diese drei Fälle, die wir jetzt genannt haben, hinaus, mit was er schon alles an die Öffentlichkeit gegangen ist und was sich nachher als Schwindel rausgestellt hat. Also es ist so ein bisschen wie der Donald Trump der der UFO-Forschung. Der kann machen, was er will, offenbar, und das nimmt ihm niemand krumm.
Ich denke, man darf auch nicht vergessen, also jetzt auf internationaler Ebene, also die Szene, aber auch das Mainstream-Publikum ist in der Regel nicht unbedingt historisch, was ihr Hobby angeht. Also sprich, Morsan zum Beispiel, ich habe Videoaufnahmen, die ich selbst als Teenager bei ProSieben aufgenommen habe von Morsan, als bei TAF und sonst irgendwo, ja. Also den begleitet mich jetzt also seit fast 30 Jahren. Aber er ist ja niemand, der jetzt hier in Deutschland zum Beispiel mit welchen großen Buchpublikationen oder so aufwarten kann. Das heißt, der erscheint den Leuten immer wieder neu. Ne? Also ich glaube, ein Großteil des Fanpublikums, das sich vielleicht in welchen Facebook-Gruppen und so rumtreibt, wusste gar nichts von dem Metepec-Alien oder konnte sich gar nicht mal daran erinnern von 2009, als er irgendwie einen rasierten Affen präsentiert hat. Und was er in den 90ern getrieben hat, das wissen die Leute oftmals nicht auf internationaler Ebene. Ne? Also er ist eine große Bekanntheit in Mexiko und kann mit Sensation immer wieder quasi neu auftauchen und immer wieder diesen Zusatz, ich bin Investigativjournalist, ausfahren. Ne? Also sonderlich viel Investigation ist oftmals nicht bei seinen Präsentationen, aber er kann immer wieder diesen Titel auffahren und das wirkt einfach. Ne? Und manche Zeitungen freuen sich über Sensationen, gerade zur sauren Gurkenzeit, und dann ist das sehr gern gesehenes Futter, ganz einfach. Ne?
Aber klar, er ist in aller Munde und er ist bekannt wie ein bunter Hund, da gebe ich euch recht. Aber was hat er denn für einen Status? Hat er einen guten Status? Respektieren ihn die Leute für seine Arbeit als investigativer Journalist? Und ja, wird er denn auch als das gesehen oder ist er da drüben irgendwie der bunte Hund, der halt in UFOs macht, egal ob was dran ist oder nicht? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Wisst ihr um den Ruf? Also wird er für seine Arbeit respektiert? Glauben ihm die Leute oder ist es eher so, ja gut, das ist der Typ, der ist halt, weil bekannt ist nicht gleich bekannt. Also,
ich habe aktuell Kontakt viel nach Peru und dort wird mir geschildert, dass Morsan da gerade einen sehr, sehr schlechten Stand hat. Gerade weil, also diese Mumien, die er jetzt in Mexiko präsentiert, sind ja mutmaßlich zum Teil echte Mumienfunde, ja, die präpariert wurden. Und die hat er irgendwie außer Landes geschafft, nämlich aus Peru bis nach Mexiko. Das ist also durchaus ein Politikum aktuell in Peru. Und meine Bekannte hat da sehr wenig gute Worte gelassen und auch ein bisschen diese öffentliche Diskussion mir mitgeteilt. Da steht er derzeit nicht gut da, kann man sagen.
In Mexiko schon. Also, und ich kann mich auch noch gut erinnern, als er da nach England kam, da war er auch innerhalb der Szene, also es hieß immer irgendwie, also ich kann mich noch gut erinnern, dass manche Leute sagen, the man kommt, also der große Typ, der Jaime Maussan. Und was man ihm sicherlich auch zugute halten kann, ist, es stimmt natürlich schon, die Investigation, für die er sich so auf die Fahnen schreibt, die ist nicht sehr tiefgründig, aber tatsächlich, er war viele Jahre lang so eine Art Anker, internationaler Anker, Anlaufpunkt für Leute, die was hatten, die was gefilmt haben und sicherlich auch für viele, die in bester Absicht und schändliche Hintergedanken einfach gesucht haben, wo können wir unsere Videofilme, unsere Fotos, unsere Geschichten irgendwie hinbringen. Da war er, glaube ich, auch gerade so in den 90er Jahren, da ist er, glaube ich, so ein bisschen emporgekommen in der Szene. Da war ja so jemand wie Michael Hesemann. Von Michael Hesemann, ich weiß, da gibt es auch verschiedenste Standpunkte dazu, aber auch er war so eine Art Sammelanker, wo man wusste, da kann man hinschreiben, damals natürlich noch per Post, aber später natürlich umso einfacher per E-Mail. Und die haben dann auch, wie Michael Hesemann auch, hat das Jaime Maussan sehr lange Zeit, konnte er wirklich von sich sagen, naja, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich fahre dort wenigstens hin, ich rede mit den Leuten und ich gucke mir das wenigstens vor Ort an. Und das ist ja auch so ein Trumpf, den er auch aktuell wieder ausspielt, wo er behauptet, keiner der Skeptiker hätte je sich das den Mühe gemacht, dann nach Peru zu fahren, er hätte es aber getan. Und ich glaube, auch damit wird so ein bisschen gespielt. Also er hatte früher tatsächlich mal einen sehr viel bessereren Ruf, aber auch heute noch, wie gesagt, wenn ich dann sehe, was ich teilweise für E-Mails bekomme dazu, wie gesagt, der Trump der UFO-Forschung oder Forschung in Anführungszeichen.
Das wäre natürlich direkt eine Frage meinerseits gewesen, Andreas, als du den Artikel nämlich veröffentlicht hast. Und Grenzwissenschaft aktuell ist ja auch ein sehr, sehr erfolgreiches Medium. Das heißt, es werden ja auch sehr, sehr viele Menschen ja auch gelesen haben. Und es ist ja eindeutig erkennbar, in welche Richtung dein Artikel ja auch geht. Und das ist ja auch vollkommen richtig. Was für Rückmeldungen kommen denn da? Also es geht ja nicht darum, um die Menschen, die sagen, das unterstütze ich, das finde ich gut, sondern es geht ja mehr dann um diese Gegenseite. Ist es dann so, dass dann wieder Beweise schriftlich dann per E-Mail dann dir persönlich dann geschickt werden, warum du dann falsch liegst oder warum der Experte falsch liegt, den du zitierst? Oder geht es dann auch wieder, sag ich mal, in die klassische, entschuldige bitte, dass ich das sagen muss, in die klassische Drachenlord-Richtung, wo es dann direkt um Beleidigungen geht und wirklich auf eine ganz andere Ebene dann halt auch abdriftet, was ja durchaus, je nachdem, wie stark man in diesen Themen auch drin ist, wahrscheinlich auch passieren kann. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir unter unseren Folgen ja nicht immer die guten Erfahrungen machen, sondern es sind ja auch manchmal Menschen bei, die sehr, sehr tief und radikal in diesen Themen drin sind. Also, wo erstreckt sich dieses Spektrum?
Bei mir Gott sei Dank eher nicht in letzterem, sondern tatsächlich in Leuten, die sagen, also ich glaube da aber trotzdem dran und die dann halt Argumente von Maussan wiederholen. Ich vermute auch mal so ein bisschen, dass das bei meinem Format auch mittlerweile sich über die Jahre hinweg so ein bisschen eingependelt hat. Ich merke auch immer wieder, dass, sage ich jetzt mal, der typische Ancient Alien-Fan von dieser Serie jetzt nicht unbedingt der typische Grebi-Leser ist. Also dazu dauert vielleicht mein Artikel auf Grebi manchmal auch einfach zu viel und zu lange. Und ja, also da ist eigentlich eher, aber teilweise ist es auch tatsächlich so, dass ich mit sehr engen und sehr geschätzten Kollegen sogar darum im besten Sinne streiten muss, die auch diese Position halten und sagen, naja, für mich ist das Ding jetzt noch nicht gegessen und ich wünsche mir jetzt, dass da nochmal völlig unabhängige Untersuchungen stattfindet. Und das sind wirklich von mir sehr, sehr geschätzte, respektierte Kollegen. Und trotzdem, und da hatten wir dann auch schon stundenlange Telefonate und man kommt, also irgendwie, ja, das ist offenbar eine Sache, die Leute fasziniert und begeistert und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es irgendwie dann doch irgendwas sein könnte. Was ich sehr viel spannender finde, teilweise noch, ist die Frage, wenn es ja laut Maussan und den anderen, die das sagen, wird ja immer geheißen, ja, wir haben ja nicht behauptet, dass es Außerirdische sind, sondern nur non-human irgendwie, also irgendwas nichts Menschliches. Dann frage ich mich, und das ist ja eine Frage, die ich ja auch in meinen Artikeln gestellt habe, warum wird es in den UFO-Kontext gestellt? Also und der UFO-Kontext, klar, da fällt auch dieses Non-Human seit David Grusch, aber es ist ganz klar, dass der rote Elefant im Raum dann doch die Außerirdischen sind. Und was sollten solche Mumien, wenn ich sie im Kontext von UFOs präsentiere, was soll ich sonst damit wollen, sie zu präsentieren in so einem Kontext? Also auch da frage ich mich dann, wie auch die Community sozusagen das rezipiert und so dieses Vermengen miteinander. Das ist schon, ja, also wirklich, ich glaube, aber das ist das Zeug, aus dem solche Sagen und Mythen und Legenden halt gestrickt werden, ne? Und das sehen wir gerade Work in Progress vor uns.
Das ist
Aber
vielleicht
warum,
schön. warum sagt man das denn nicht? Also, wenn man sagt schon non-human, also ist ja klar, worum es dann letzten Endes geht. Jetzt kann man natürlich sagen, Daniel wird da wahrscheinlich auch direkt sagen, hier Thema Präastronautik. Das kann man ja vielleicht in diese Richtung ja auch geben, dass man sagt, vor unserer Menschheit, das ist ja die eine Möglichkeit. Aber ansonsten, wenn es ja sowieso in diesem UFO-Bezug sowieso ist, also ich meine, was soll es denn sonst sein? Warum nennt man das Kind dann nicht bei dem Namen, wenn man ja schon diese Art von Beweisen sowieso präsentiert. Also warum sagt man dann nicht, das sind Außerirdische?
weil man sich wahrscheinlich nicht in ein Fettnäpfchen begeben möchte. Also sprich, man ist sich doch nicht hundertprozentig sicher. Und falls dann doch rauskommt, dass sie Fabrikate sind, dann möchte man zumindest noch so ein bisschen, ja, nicht ganz doof dastehen. Ne? Es ist also eigentlich ein Schutz vor der eigenen Seriosität oder für die eigene Seriosität. Ne? Um nicht, ja, blöd dazustehen, falls es schief geht.
Und das
Wenn
war
man das.
natürlich auch eine Vorlage, die einem von Grush gegeben wurde, sicherlich ohne Bezug jetzt zu den Mumien. Aber interessanterweise tauchte dieser Begriff dieser Non-Human Identities oder Intelligence und wie auch immer dieses NHI mittlerweile benutzt wird, ja schon vorher auf. Also ich kann mich ganz gut erinnern, dass diese Diskussion, könnten die UFOs vielleicht was nicht außerirdisch, sondern irgendwie was inner oder extroirdisch und was weiß ich, also diese Bemühungen um so eine neue Definition von möglichen Herkünften des UFO-Phänomens, das ist schon so seit ein paar Monaten, wenn nicht sogar ein, zwei Jahren, so nochmal neu im Trenden, glaube ich. Also wir hatten das beim letzten Mal ja dann auch, da kommen dann, werden auch noch ganz andere Gebiete plötzlich mit reingezogen, wo es da um diese Erdstelle geht, wo dann auch von einigen Autoren gesagt wird, das sind irgendwie so Unterirdische, die da schon ewig und mit uns Handel treiben. Und also ich glaube, da entsteht so bei manchen so eine neue da wird so eine neue Fluchttür aufgemacht, wie du gerade eben sagtest, André. Das ist, finde ich, ganz, ganz guter Vergleich. Aber das ist jetzt so eine Sache, da fiel das irgendwie auf fruchtbaren Boden. Also die Überlegung, was könnten jetzt die UFOs sonst noch alles sein? Sind das Dimensionsreisende? Das sind natürlich alles keine neuen Diskussionen, aber das wurde in den letzten Monaten bis ein, zwei Jahren nochmal neu belebt von bestimmten Akteuren in der Szene, also diese Sache. Und von daher passt das natürlich ganz gut. Und was man aber nicht vergessen darf, hier ist es ja so, dass selbst die Befürworter der Echtheit der Mumien sagen, okay, wir haben hier eine Datierung und die datieren die eben, also ich glaube, da ist nichts dabei, was irgendwie mehr als 1500 Jahre alt sein soll, so in den Dreh. Also wir haben hier nicht irgendwelche, noch nicht mal von der Behauptung her, irgendwelche Mumien oder Körper liegen, die irgendwie unsere Zivilisation vordatieren könnten, sondern...
Gibt es denn irgendwelche Aussagen, also die Mumien, die sind ja sehr unterschiedlich alt. Da ist ja fast 1000 Jahre zwischen der Ältesten und der Jüngsten. Und auch von den Größen und Formen, von 20 Zentimeter bis 1,60 Meter, ist alles dabei. Und die sollen alle in derselben Höhle gefunden worden sein. Wie passt denn das irgendwie zusammen? War das irgendwie ein Zoo, der irgendwie 1000 Jahre lang irgendwo war, mit unterschiedlichsten Wesen? Also das ist ja auch sehr verrückt eigentlich, das Ganze. Und eine Geschichte, wie das funktionieren kann, habe ich jetzt aber auch noch nicht gehört.
Das ist der Claim. Aktuell hat Maussan das auch wiederholt. Also das hat ja so angekündigt und so durchblicken lassen, dass es jetzt noch viel, viel mehr Mumien gäbe und dass das alles nur die Spitze des Eisberges ist. Und aber tatsächlich, so wie mir das oder wie es bislang kolportiert wird, ist der Fundkontext, ist ja auch was völlig fehlt in irgendeiner Nachweisbarkeit. Da soll es also wild hergehen. Und es wurden jetzt ja neue Sachen präsentiert bei der letzten Veranstaltung. Das wird jetzt ja noch bizarrer. Also da gibt es ja auch Leute, die haben in diesem einen Wesen, also plötzlich taucht da so eine menschliche Mumie, eine weitere menschliche Mumie auf, die aber sehr nach diesen Greys aussieht, die menschengroß ist vermeintlich, so sieht es zumindest mal aus, aber sehr auf einen Alien zugeschnitten gesagt, das so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und dann gibt es ein anderes Ding, das sieht wirklich fast aus wie so eine, ja, also da haben Leute schon gesagt, das sieht aus wie eine Gottesanbeterin. Das sind natürlich alles Formen und Körperformen, die ja auch ihren Widerhall in der UFO-Diskussion oder in der Alien-Diskussion finden. Also diese Mantis-Wesen, diese Reptiloid-Wesen, das ist ja Teil der UFO-Literatur und Diskussion schon seit langem. Also diese Gottesanbeterin-artigen Dinge. Und das taucht jetzt hier alles irgendwie auf. Also das ist tatsächlich, wie du sagst, man hat das Gefühl, das wäre so eine Art Arche Noah-Höhle, die da über Jahrtausende irgendwelche bizarren Dinge ausgebrütet hat. Aber so eine richtige Erzählung oder Vorstellung, wie das dann da zustande gekommen sein soll, hat man jetzt nicht. Man zieht halt den archäologischen Bezug. Es gibt wohl vor Ort diese Petroglyphen mit dreifingerigen Wesen, die dann auch diese Platten haben. Aber das ist natürlich so, wenn ich das als Beweis nehme, das kann ich natürlich auch umdrehen und sagen, gut, da hat sich halt jemand daran ein Vorbild genommen, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Aber es wird natürlich von den Befürwortern so gedreht, dass sozusagen diese Petroglyphen, diese Wesen darstellen sollen, die man jetzt als Mumien vorliegen hat. Aber es, das ist jetzt, für mich wäre das jetzt noch nicht mal so das Problem. Also wenn es einen Fund gäbe und der ordentlich wäre, dann funktioniert natürlich ein Fund erstmals auch ohne Kontext. Also ich muss den ja nicht direkt verstehen, wie es zu dieser Einlagerung von solchen Körpern kam. Wenn die wirklich echt wären, ist das erstmal das Hauptinteresse.
Ja, aber das ist auch so ein Hinweis. Also wenn die alle gleich aussehen würden und vielleicht in eine ähnliche Zeit sozusagen passen, als jeder sieht ganz anders aus. Ist schon ziemlich verrückt.
Ich glaube, da findet man aber, also mit bisschen Fantasie, findet man da schöne Geschichten, die das erklären. Also die, ja.
Wobei ich denke, das wird jetzt nochmal spannend. Also ich denke, der erste große Hype um diese Mumien lag darin, dass man endlich mal wieder einen anscheinend oder einen scheinbar greifbaren Beweis für etwas hatte. Das spricht, da konnten sich dann auch bodenständigere Believer, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken, ich finde, es gibt immer keinen vernünftigen, nicht polemischen Begriff für Menschen, die dem Anormalen diesbezüglich offen sind. Das ist ganz spannend. Auf jeden Fall, da konnten sie sich noch mit anfreunden und sagen, okay, hier haben wir vielleicht was Greifbares für uns, das möchte ich noch ein bisschen festhalten. Wenn das jetzt immer verrückter wird und da so ein Bestarium an Fantasiegeschöpfen nach und nach kreiert wird, dann bin ich sehr gespannt, wie sich das dann weiter ausdünnt. Also sprich, meine Erwartung wäre tatsächlich, dass sich der Kern der Anhänger dieser Mumien dann eher auf einen Publikum fokussieren wird, das insgesamt abgedrehtere Grundannahmen vertritt und dass dieser bodenständigere Teil so nach und nach Abstand nehmen wird von dieser ganzen Geschichte. Aber das ist nur mal eine Prognose. Ich bin gespannt, ob sie auch so eintreten wird. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht.
Ich bin mal gespannt, ob es eine weitere Veranstaltung in Mexiko geben wird. Also es gab schon damals, unmittelbar bevor die Veranstaltung losging, gab es wohl auch Proteste, selbst von anderen Abgeordneten. Und das ist dann nachher, leider erst nach meinem Artikel oder so, während dem mir dann habe ich das entdeckt. Also es wurde auch gepostet, dass da andere Abgeordnete demonstriert haben, protestiert haben gegen diese Veranstaltung, was wiederum zeigt, das ist ja auch sehr wichtig, also man muss das wirklich immer wieder unterstreichen, das war ja keine Anhörung in dem Sinn, was man aus Amerika kennt, also keine Anhörung vor irgendeinem Ausschuss oder vor irgendeinem Gremium des Parlaments selbst, sondern es war wohl eine offene Vortragsgesprächsrunde, die einfach vor Ort, also in einer Räumlichkeit des Parlaments durchgeführt wurde. Die hat aber keine politische Bindung, keine politische Kraft und keine politische Legitimation, was natürlich international in den Medien völlig unterging. Da wurde halt davon gesprochen, dass jetzt alles, was da präsentiert wurde, hätte die mexikanische Regierung, die war da überhaupt nicht beteiligt, war da nicht mal vertreten von jemandem. Aber trotzdem findet das in diesem Rahmen statt und man versucht das auch in den Kontext zu setzen. Und ich kenne ja einige Teilnehmer der ersten Veranstaltung, wo ja internationales Publikum oder internationale Redner eingeladen waren. Und den hat man das sozusagen auch so verkauft, als wäre das jetzt sowas wie die Anhörungen in den USA gewesen. Also ob man da jetzt wirklich vor dem Staatspräsident selbst den Eid ablegen müsste und so. Und das ist natürlich auch nicht der Fall. Auch eine Geschichte, die niemand richtig öffentlich kommuniziert. Und wenn es da jetzt noch was Drittes geben wird, und Mossan hat ja weitere spektakuläre Entdeckungen, also ich glaube, wir werden damit noch einige Zeit lang zu tun haben und irgendwann, ja, muss auch ich mir überlegen, ob ich bei den nächsten Geschichten noch so viel Zeit darin aufwenden kann und möchte.
Wobei natürlich das spannend wird, ob er das nächste Mal überhaupt wieder Mumien aus Peru ausschaffen kann. Also wenn es sich nicht um komplette Bastelwerke handelt, sondern wirklich wieder um echte Mumien, Reste, dann ist ja wirklich, also da es jetzt zum Publikum geworben ist, also ist die Frage, ob er überhaupt nochmal in der Lage ist, diese zumindest aus einem Nachbarland rauszuschaffen. Mhm. Oder ob er andere Mittel und Wege finden muss oder die Kollaborateure oder wer auch immer, solche Präparate irgendwie an Mann zu bringen. Ne?
Der Direktor. Ja, mein Leben
damit. So ein Frankenstein-Monster. Nein.
Ja, der Direktor, das ist übrigens noch ganz spannend, der Direktor der Unika ist noch in der Nacht nach der Veranstaltung übrigens gefeuert worden und ersetzt worden durch jemand anderes. Also der ist jetzt, der da unterzeichnet hat, der Hauptunterzeichner dieses Briefes, der ist noch in der Nacht nach der Veranstaltung ausgetauscht worden. Da gibt es natürlich jetzt, und das sind natürlich, auch das wird zu diesem ganz, zu dieser ganzen Saga beitragen. Die einen werden sagen, ja, seht ihr, da ist jetzt jemand und der wird jetzt geschasst und von oben und von wem auch immer.
Ja, warum hat er das dann überhaupt gemacht? Also das wirft ja dann nochmal die Frage auf, warum dieser Brief, warum muss er sich mit seinem eigenen Namen dafür verbürgen, dass das alles echt ist und dann wird er gefeuert?
Ich weiß auch nicht, ob er deswegen gefeuert wurde, aber es ist natürlich sehr auffällig, dass der dann tatsächlich, also da gibt es wohl so einen Stempel, so einen digitalen Stempel auf der Veröffentlichung dieser von der Unica, dass das wirklich noch in der Nacht irgendwie zum ersten Mal in das System eingestellt wurde. Ja, auch da, das sind, ich will da gar nicht, weil wenn man darüber jetzt spekuliert, dann macht man automatisch selbst wieder eine Verschwörungsnarrative auf, indem man Maussan irgendwie eine Macht unterstellen muss, dass er irgendwelche Wissenschaftler in den Händen hat und die dazu bringt, so einen Käse zu unterschreiben. Aber wie auch immer, vielleicht sind sie da auch selbst davon überzeugt. Eine Facette, die natürlich heutzutage ein bisschen schwierig anzusprechen ist, aber die man in der ganzen Diskussion auch nicht vergessen darf, ist, dass wir es zumindest mal in Mexiko, und Maussan vertritt das ja auch in der, auf der Konferenz sehr stark, da existieren, also es ist schwer, das irgendwie so genau und richtig zu formulieren, aber auch starke nationalistische Tendenzen. Also wenn man Maussan zuhört, was er mit dieser Veranstaltung erreichen will, dann taucht immer wieder so dieses auf, wir wollen jetzt, dass Mexiko eine ganz große Nummer wird und Mexiko soll das leuchtende Beispiel werden und Mexiko und Mexiko und Mexiko. Und vielleicht sind das auch Dinge, die meinetwegen dann auch Peru, die da bei gewissen Leuten irgendwie resonieren und die sagen, ja, wir wollen da Teil sein von dieser Führung, die da angenommen wird und von diesem Leuchtturm. Das kann ja auch positiv belegt sein, dass es sich da in so einen, auf so einen Zug mit draufspringen und sagen, okay, wir sind jetzt. Also das ist auch ein Teil von Maussans Narrative. Wenn man sich das nochmal anhört, das ist ja ins Englische übersetzt, da geht es sehr, sehr oft darum, dass also, dass da so ein nationalistischer Anspruch oder nationaler Anspruch für Mexiko herausgeholt werden soll. Vielleicht sind das alles Facetten, gut, das erklärt nicht, warum peruanische Universitätsleiter irgendwie das mitmachen. Man kommt tatsächlich nicht weiter, außer sich irgendwelchen komisches Zeug auszudenken. Und das ist eigentlich, ich nehme es einfach nur so hin, wie ich das sehe, und kann mich tatsächlich nur wundern, dass ein Arzt sagt, er sieht bei den Händen keinerlei Anzeichen für eine Manipulation, keine Lücken und auf dem CT. Und auf jedem Röntgenbild sieht man, die Daumen sind angelegt, nur die Daumenknochen, also die eigentlichen sozusagen Fingerknochen sind eben entfernt worden. Ja.
Schwierig. André, vielleicht noch ergänzend zu dem, was du vor ein paar Minuten gesagt hast. Du hast nach deinem viertelstündigen Video zu den Mumien noch ein ganz kurzes Video rausgehauen.
Ja.
Kannst du uns kurz erzählen, um was es da ging?
Ja, das war eigentlich so wesentlich der Inhalt. Also meine Bekanntschaft aus Peru hat noch geschildert, dass auch einer der Raubgräber, der Tomb Raider, inhaftiert worden sei in Peru. Ich bin jetzt kein spanisch sprechender Mensch. Das heißt, wir unterhalten uns so ein bisschen über Übersetzer, Google-Übersetzer und so weiter und so fort. Dadurch ist das ein bisschen schwierig manchmal in der Kommunikation. Sie hat mir ein paar Quellen geschickt, aber die sind halt alle auf Spanisch. Also sprich, ich konnte das jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht 100% verifizieren. Was es aber gibt tatsächlich, hat auch ein Kollege Leif Inselmann schon 2020 auf seiner Seite Wunderkammer der Kulturgeschichte publiziert, gibt YouTube-Videos von Tomb Raidern, die sagen, ja, also mit versteckter Kamera, die sagen, ja, wir haben solche Mumien irgendwie hergestellt. Ne? Also wir buddeln sowas aus und wir präparieren da auch dran rum. Ne? Also solche Aussagen gibt es ganz klar und das ist ja auch schon ein langes, langes Geschäft in diesen Ländern, ne? Also sprich, wo man einen großen Prozentsatz armer Bevölkerung hat, aber reiches Kulturerbe, da wird selbstverständlich, gibt es da Raubgrabungen und für ein Publikum, das das ganz Extravagante möchte, gibt es dann halt auch Fälschungen. Ne? Das ist also, und die sind darin sehr, sehr geschult, die sind künstlerisch sehr begabt, die sind in der Lage, sowas auf Alp zu trimmen und so weiter und so fort und auch den Vorstellungen anzupassen. Also auch da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt ja auch ähnliche gefälschte Funde in unserem Kontext, wo die Leute, ja, woher sollen sie das und das denn gewusst haben? Also wir sprechen ja nicht von Höhlenmenschen, wir sprechen von modernen Menschen mit modernen Smartphones, mit Fernsehapparat, mit Computer. Ne? Und selbstverständlich kennen die bestimmte Motive und sind in der Lage, ihre Replikate irgendwie dem so ein bisschen anzulehnen. Also das ist schon fast manchmal so ein rassistischer Unterton, ne? Wenn man denen so unterstellt, die könnten das ja gar nicht wissen. Also um Gottes Willen, das ist die moderne Welt.
Ja, ja. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Thomas Rico aus der Schweiz ein Interview gemacht, der Funde präsentiert hat aus Südamerika. Das sind natürlich auch dann, man könnte sagen, es sind aus Stein gefertigte UFOs und Fahrzeuge, die vielleicht aussehen wie so ein modernes Luftkissen, Boot, Hovercraft, wie auch immer, mit Bullaugen, mit offensichtlich einem Fenster. Das Gestein oder das Material, aus dem die Dinge gefertigt sind, sind oft sehr alt. Also er sagt, das ist irgendwie dann auch getestet und das ist alt. Aber das, ich meine, du kannst auch altes Gestein hernehmen, kannst dir was da reinschnitzen. Ich weiß es nicht, ne? Also es ist...
Also was ist denn junges Gestein? Also so mal so als Frage, ich weiß doch nicht. Also Gestein ist ja in der Regel alt.
Es ist halt datiert, denke ich dann. Mhm. Irgendjemand hat das halt datiert, so hat das wahrscheinlich gemeint. Ne? Und jemand hat das eben auf alt datiert. Ich weiß nicht, wie die Vorgänge da, wie das vor sich geht. Ne? Ich kenne mich da
also
nicht.
Es geht bei Stein tatsächlich relativ schwierig, ist das der Vorgang. Denn man hat eigentlich nur, Stein kann man nicht so ohne weiteres datieren. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Sondern man kann eigentlich nur entweder den Kontext datieren, in dem der Stein gefunden wurde. Also wenn ich eine unbeschädigte Erdschicht habe, dann kann ich die natürlich geologisch irgendwie rückrechnen. Und dann weiß ich, wenn der Stein jetzt aus 8 Metern Tiefe stammt, dann kann der nicht vor 2 Jahren noch oben irgendwie gelegen haben und so, dann stand der also da muss ich aber dann auch wirklich das belegen, dass der wirklich aus dieser Tiefe stammt oder aus einer Fundhöhle, in der sich verschiedene Sedimente über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte abgelagert haben, zu teilweise ja meterhohen Schichten. Man kann dann noch, was man noch datieren kann, ist, wenn man Funde hat, die zum Beispiel eine Grabplatte, die organisches Material abdeckt, dann kann ich natürlich das organische Material datieren. Und dann gibt es noch so eine Methode, mit der ich Mineralien, die unter den Steinen sind, datieren kann anhand der Tatsache, wann die zum letzten Mal Licht reflektiert haben. Also das ist recht kompliziert, aber das funktioniert dann wohl auch. Aber das sind alles indirekte Datierungsmöglichkeiten. Und bei diesen Steinen, das sind wahrscheinlich, waren wahrscheinlich diese Ica-Steine, die da auch aus Südamerika, teilweise glaube ich Peru, dann gefunden werden, wo diese Alien-Motive reingeritzt sind. Das Einzige, was man machen könnte, ist, dass man sagt, man hat auf den Steinen einen organischen Auftrag, wie auch immer, Kohlespuren durch Verbrennung oder wie auch immer, dann könnte man diese Spuren datieren. Und dann muss man das natürlich aber auch wiederum, das hilft zum Beispiel nicht viel. Ich kann das natürlich machen, wenn ich hier einen Stein finde und das organische Material, dann kann ich das Material abkratzen, kann das an irgendein Labor schicken, das Datierungen vornimmt und dann nachher sagen, ich habe es ja datieren lassen. Und das ist irgendwie 300 Jahre alt oder 3000 Jahre. Aber damit habe ich ja, das ist ja keine überprüfbare Datierung. Das muss also, das ist so ein bisschen so eine Vorstellung von Wissenschaft, wie man sie so gerne hat und wie man dann auch bei Gaia und Co. sieht, dass die da offenbar auch vorhanden ist. Also kratz mal irgendwas ab und wir schicken das irgendwie dann da rum. So funktioniert das in der Regel bei einer schlussendlich sauberen wissenschaftlichen Studie eher selten oder beziehungsweise gar nicht. Und deswegen ist das auch bei diesen, ich persönlich ordne tatsächlich auch diese Mumien und diese Idee hinter den Mumien ganz nah in die Nähe dieser Steine übrigens. Also das ist für mich sozusagen so eine Tradition, auch wenn sich
nicht
vielleicht
nur die Fälscher, geografisch, ne?
Genau, also auch wenn sich die Fälscher vielleicht nicht kennen oder vielleicht doch. Was ich immer wieder sagen muss, das ist auch so ein Argument, was ich dann höre, ja, aber Das ist so aufwendig gemacht und schau mal, und also so ein Aufwand betreibt doch niemand. Natürlich betreibt jemand so einen Aufwand. Also Fälscher müssen immer besser werden heutzutage, und manchmal sind die Methoden auch sehr viel einfacher. Ich denke, auch bei diesen Ica-Steinen gibt es ja eine Kontroverse. Die wurden dann ja teilweise auch von so Experimentalarchäologen reproduziert, unter irgendwelcher Auftrag von irgendwelchen Pasten dann gebrannt, und dann wurden die Sachen eingeritzt und dann nochmal überpinselt, dass das dann alt aussieht. Und also da kommen die Leute wirklich, der Mensch ist ja, ob jetzt in Peru oder sonst wo, die Menschen sind ja unheimlich kreativ, was das anbetrifft. Und dieser Faktor, du hast gerade gesagt, André, der wird oft auch massiv unterschätzt. Also dass da Leute... Bei uns gibt es das auch. Also wenn ich in ein Museum gehe, oder bei uns gab es einen der wenigen hauptberuflichen Tierpräparatoren in der Gegend, der hatte dolle Wolperdinger da rumstehen. Im ersten Moment für den Laien ein fantastisches Wesen und Wahnsinn. Ne? Das Geweih sitzt auch an der richtigen Stelle und nicht irgendwie am Hintern. Aber trotzdem ist der Wolperdinger einfach kein reales Wesen, sondern ein zusammengebautes Mythos.
Ist ein interessanter Gedanke, dass jetzt irgendwo vielleicht die Fälscher sitzen, dieser Mumien, oder vielleicht auch nicht mehr, oder vielleicht sitzen sie irgendwo und lachen sich da kaputt über den ganzen Medientrubel, der hier gerade geschieht.
Vermutlich. Also weil du es eben gesagt hast, ich habe auch mal darüber berichtet, der Hauptfälscher, der wurde in Peru schon vor einigen Monaten tatsächlich auch verurteilt zu einem ganz ordentlichen, also umgerechnet waren das mehrere tausend Dollar Strafe oder vielleicht sogar Gefängnis. Also das.
Ja, ich habe gehört, also 4 Jahre Gefängnis, im Moment auf Bewährung. Und aber nur 6.000 Euro Strafe, hat aber wohl durch diesen Verkauf 80.000 Euro eingenommen. Also das, aber er ist jetzt in Berufung und ja, und genau das.
Das darf man nicht vergessen, das heißt, also ich meine, nur 6.000 Euro oder Dollar, das ist natürlich relativ. Ne? Also das kann, wie du eben sagtest, in einem entsprechend sozialen Kontext einfach eine Unsumme sein, ja. die Da hätten sie auch 600.000 Euro verlangen können wahrscheinlich. Das macht dann irgendwie keinen Unterschied. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade erwähnst. Wenn zum Beispiel auch diese Osmium-Diskussion losgeht, wenn ich natürlich vorher weiß oder absehen kann, dass ich mit solchen Fabrikaten ein gewisses Geld mache, dann kann ich natürlich auch was investieren. Und Osmium kann ich heutzutage auch in Peru online bestellen und mir das in kleinsten. Also es gibt eine Webseite, Osmiumhandel oder Osmium Buying Osmium irgendwie. Also man findet das relativ leicht. Und da gibt es kleine Schmuckstücke aus Osmium, die man teilweise, die natürlich jetzt keine dicken Klumpen sind, aber kleinste Anhänger oder so Miniaturschmuckstücke in Stern- und Herzchenform und alles. Und die kriege ich schon für 45 Euro bestellt. Und das sind natürlich, man hört ja immer gerne, dass Osmium Wahnsinn, wie kann das nur sein? Aber auch da, das wäre eigentlich die Gesamtgeschichte gewesen, die auf so einer Veranstaltung erzählt gehört. Und nicht Osmium ist das wertvollste Material, und das kann doch kein peruanischer Fälscher sich irgendwie leisten. Natürlich kann er das, du hast es eben gesagt, André. Und das sind so Mystifizierungen, mit denen immer schon gearbeitet wurde. Wer sich noch an die Platten aus dem Kornkreis von Grasdorf erinnert, das waren eine kupferne, eine silberne und angeblich eine Goldplatte, obwohl ob es die Goldplatte je in der Form gab, das ist nicht mal belegt. Es hätte auch nur eine goldfarbene Platte sein können. Und von der silbernen Platte, also um das kurz zu erzählen, in dem Kornkreis wurden solche Platten gefunden, relativ direkt unter der Erdoberfläche, was auch sehr merkwürdig schon war. Und da war das Muster des Kornkreises wieder drauf zu erkennen. Und da gab es dann auch so eine Mystifizierung um vermeintliche Fakten. Und das ist vielleicht auch so eine schwierige Situation. Damals hieß es, die Silberplatte wäre aus ganz reinem Silber, wie das in natürlicher Form nicht vorkommt. Das habe ich ganz oft irgendwo gelesen. Und die Leute wissen, oder viele wissen ja, dass ich ja wirklich jemand bin, der sagt, Teile des Kornkreisphänomens sind echt und authentisch und es wert untersucht zu werden. Also ich bin kein grober Kornkreisskeptiker, aber diese Platten von Krasdorf sind wirklich auch, waren eben auch einen, aus meiner Sicht und auch belegbar ein großer Budenzauber. Aber dieses Argument, das war doch so reines Silber, wie es in der Natur nicht vorkommt, das geistert immer noch durch die Köpfe. Ich kann nur jeden auffordern, dass er zu einem Goldschmied geht und fragt, ob er ihm reines Silber verkaufen kann. Klar kann er das. Das gibt es nämlich. Das ist nämlich im Handel erhältlich. Das wird natürlich nicht in der das wächst nicht irgendwo unter einem Baum und entsteht auch nicht in der reinen Form so, aber es ist natürlich durchaus im Handel erhältlich sozusagen. Und wenn ich vorher weiß, dass ich das Ding für das Drei- oder Vierfache verkaufen kann, erst recht, wenn ich wie in diesem Fall Goldschmied selbst war, der die Dinger hergestellt hat, ja, dann kann ich natürlich auch mal sagen, ich nehme jetzt mal 10.000 Euro in die Hand und kaufe reines Silber und macht da draus so eine Platte, wenn ich nachher weiß, ich verkaufe die für 15 oder für wie auch immer. Also für einfach, das sind jetzt fiktive Zahlen. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, wie das damals war.
Ja.
Und so läuft aber so eine Fälschergeschichte ab. Also man setzt sich ja meistens mit dem, man hat ja zwei Hauptgründe, eine Fälschung zu machen. Einfach nur um des Spaßes halber. Oder eben da, um damit auch noch Profit zu machen und vielleicht noch eine dritte, um irgendwie andere Leute zu diskreditieren. Aber das sind so diese Hauptgründe, die meiner Meinung nach für Fälschungen überhaupt existieren.
Ja. Vielleicht, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, ich weiß, André hat nicht so lange Zeit. Ich möchte mal kurz auf diesen Hauptfälscher eingehen, von dem du gerade gesprochen hast. Also er wurde verurteilt. Für was wurde jetzt verurteilt? Was wurde ihm genau nachgewiesen? Also kannst du das genau benennen? Was ihm vorgeworfen und auch nachgewiesen wurde?
Ich glaube, die ging an dich, André.
Achso, entschuldige.
Wer auch immer, Entschuldigung.
Leute. Na, ich weiß es nicht genau. Also, ich nehme an, dass sie ihm als in erster Linie die Raubgrabungen nachweisen können. Ne? Also das ist ja schon mal ein schweres Vergehen. Ich denke, das ist als Tomb Raider ist er vornehmlich. Aber da ich eben des Spanischen nicht mächtig bin und keine Originalquellen tatsächlich vor Augen hatte, kann ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich kann es nicht sagen.
Ich kann es gerade schnell, ich glaube, ich finde das relativ schnell, aber jetzt nicht aus dem Stegreif.
Also, soviel ich weiß, ging es aber mehr wegen Leichenschändung. Das, genau, das war wohl einer der Gründe gewesen. Und das ging dann auch irgendwie, Moment, Mario hieß er. Also er hat so einen Künstlernamen gehabt, Mario. Und das Kulturministerium von Peru, die haben das, die waren da auch mitbeteiligt dran irgendwie an der ganzen Sache.
Und dann, die sind schon von Anfang an, war das Kulturministerium, war sozusagen ein Treiber der sehr kritischen und bis auch skeptischen Untersuchungen dieser Mumien und auch des Verfolgens dieser Vorfälle. Das stimmt schon.
Interessant.
Das, was ich mir da auch nochmal aufgeschrieben hatte, als ich das so mal irgendwo gesehen hatte jetzt, die Tage, das war wohl einer der Gründe. Und
also
die Verhandlungen gehen halt noch weiter. Also was dann bei rauskommen wird, bei diesem Mario, weiß man jetzt noch nicht.
Wegen Plünderung archäologischer Stätten zu 4 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 25.000 peruanischen Soles, das waren damals 6.370 Euro, verurteilt worden. Also das ist das, was mir damals vorliegt. Damals, das war aber jetzt schon 2022, war diese Verurteilung durch. Und genau, eben zudem werden jenen Forschern und Journalisten, die sich auf den Handel mit Mario eingelassen und diese als Außerirdische vermarktet hatten, also Außerirdische in Anführungszeichen, unethisches Verhalten und der Umstand vorgeworfen, das historisches und kulturelles Erbe Peru vor der Welt lächerlich zu machen. So. Klar, ich meine, inwieweit sich jetzt das festigen lässt, das könnte natürlich auch ein Grund für diese ganze Geschichte sein, dass Raimel Mausander so große Anstrengungen betreibt, denn wenn er natürlich, und man muss das ja, darf man nicht vergessen, dadurch, dass er das vor den mexikanischen Kongress hebt, sozusagen, und das dann auch, dass, auch wenn es keine ordentlich politische Veranstaltung war, bekommt das damit natürlich für viele eine Art von Legitimation und Echtheitsstempel auf oder Seriositätsstempel, der sicherlich auch in so einer Verhandlung nicht ganz unpraktisch ist, wenn man nachher sagen kann, aber schaut doch mal, ne, das haben wir ja nicht irgendwie hier im Privaten irgendwo veröffentlicht, sondern das war vor dem mexikanischen Kongress. Vielleicht ist auch das irgendwie Teil dieser ganzen Geschichte.
Sehr interessant, sehr aufschlussreich, das Ganze heute. Lasst uns mal zum Schluss kommen, Leute. Vielleicht bevor wir hier rausgehen aus dem Gespräch, Andreas, du hast gepostet vor knapp 2 Stunden, glaube ich, Grevy gibt es jetzt auch auf Blue Sky. Was ist denn Blue Sky?
Blue Sky ist so eine neue, so was Neues, Twitter-X-mäßig. Also viele flüchten sich ja da aus Twitter und oder X, wie auch immer, und Blue Sky. Aber man muss dazu sagen, es kommt sehr wie damals, es gab ja schon mal so eine Abwanderungsbewegung und da gibt es dieses Mammut, wie auch immer, das ist auch nicht so richtig in die Gänge gekommen und ähnlich. Also es sind ja schon viele große und auch kleinere Kanäle komplett abgewandert. Und wollen nicht mehr auf Twitter sein, wegen der ganzen Kontroverse um Elon Musks politische Haltung oder Einflussnahme in die Präsenz da auf Twitter und Co. Und Blue Sky ist einfach so eines der angeblich neuen Dinge, sieht genauso aus wie Twitter und macht eigentlich das Gleiche, nur es ist eben, es gehört nicht Elon Musk und es gehört nicht jemandem alleine und so. Alles besser, alles schöner, alles toller. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es sich durchsetzt und Grevy wird es auch weiterhin auf X oder Twitter geben.
Okay. Interessant. Na gut, wer Blue Sky hat, der kann dich ja da abonnieren. Ich habe noch gar nichts davon gehört. Okay, dann würde ich sagen, Dean bringt uns jetzt nach Hause. Ich danke euch allen. Martin, ja. André, Andreas, natürlich wie immer super cool mit euch.
Danke euch.
Ja, wieder besten Dank.
Danke.
Genau, ich bringe euch nach Hause. Es ist ja schon fast die Zeit, um zu singen Driving Home for Christmas. Auch wenn es dafür noch ein bisschen zu früh ist, aber ich habe schon die ersten Postings gesehen, dass Leute schon nach Weihnachtsdeko schauen und da auch schon fleißig unterwegs sind. Andreas, vielen Dank für deine Zeit heute. André, vielen Dank für deine Zeit. Und auch Martin, dir recht herzlichen Dank für deine Zeit heute. Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.